Der Wolfgang ist der bodenständigste Mensch, den ich kenne und der ehrlichste. Er sagt, wenn ihm was nicht gefällt, das passt vielen nicht. Ich glaube, das sind dann die, die sagen, er ist ein alter, grantiger Mann.
Okay.
Es ist aber dann auch so, wenn ihm was gefällt und da gibt es eine Probeaufnahme von uns, sagt er ganz am Ende, sagt er, leibend was, genau so machen wir's. Und wenn er sowas sagt, dann meint das auch so. Mhm.
Christina Stürmer hat, die österreichische Legende, hat Wolfgang Ambros zu ihrem MTV Unplugged-Konzert eingeladen und es nicht bereut. Christina Stürmer ist übrigens die erste deutschsprachige Künstlerin, die ein MTV Unplugged-Konzert geben durfte. Für sie der absolute Karrierehöhepunkt. Und in unserem Gespräch schauen wir dann auch nochmal ein bisschen zurück auf ihre Anfänge. Bei der Castingshow Starmania ging alles los. Und das, so Christina Stürmer, war keine leichte Zeit. Warum? Hören wir gleich. Und natürlich geht's im Promi-Talk auch um Christinas Familienglück. Sie hat zwei Töchter und kommt als gelernte Buchhändlerin doch sicher auch an die besten Erziehungsratgeber. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit Christina Stürmer.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Christina Stürmer ist bei mir. Ich freue mich sehr, Christina. Herzlich
Hallo.
Willkommen.
Ich freue mich auch.
Endlich ist eine Buchhändlerin bei mir hier im Studio. Ja. Premiere.
Wirklich?
Ja, war noch nie eine Buchhändlerin da. Und da muss ich natürlich fragen, was ist bei dir gerade auf dem, wie sagt man bei euch, auf dem Nachtkastel?
Am Nachttisch. Schwierig, weil ich gerade so wenig zum Lesen komme. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Good Inside. Mhm. Da geht es um Erziehung oder um auch viel um Kinder und wie man mit Kindern umgeht, aber auch viel um Kommunikation auch unter Erwachsenen.
Wenn man ein Buch über Kindererziehung liest, dann könnte das jetzt natürlich heißen, ganz frei interpretiert, dass es nicht so läuft mit den beiden Mädels zu Hause.
Nein. Es läuft super, aber wahrscheinlich, weil wir auch immer uns von Anfang an gut eingelesen haben. So Jesper Juhl-Bücher sind auch toll. Ja. Also wir haben ein Buch geschenkt bekommen zur Geburt unserer großen Tochter. Ich weiß den Titel nicht mehr. Es ist auch nie aufgeschlagen worden, aber das ist dieses
Hilfe, Buch. Hilfe, ich wachse oder sowas?
Nein, dieses, wo man die Kinder in einen Raum geben soll und egal, ob sie
schreien
oder nicht.
Jedes Kind kann schlafen lernen.
Ja, genau.
Das ist ja Körperverletzung.
Das ist schrecklich, oder? Ja. Ich dachte so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wieso schenkst du mir das?
Na, das ist schlimm.
Ja, nee, genau. Und wir lesen das andere.
Ja,
die anderen Seite, die Guten.
Die Sanften.
Genau.
Okay, also es geht. Es
ja,
läuft,
wir haben eine tolle Beziehung zu unseren Kindern. Ja. Sie schreien nicht so viel.
Bei uns war es schon so, wenn man mal den Ratgeber zur Hand genommen hat, dann halt, weil man dachte so, warum scheint es denn bei allen anderen irgendwie über alles zu klappen und nur bei uns hakt es beim Essen, beim Schlafen, beim irgendwie so.
Ach nö, nein, das ist alles super. Und ich finde ja, diese Ratgeber, also dieses Good Inside, was ich gerade lese, ist ja auch viel, eigentlich geht es gar nicht um die Kinder, sondern um einen selbst und wie man selber die Sachen sieht und dass man das auch versteht. Das ist nicht, dass das Kind oder der Mensch an sich immer gut ist.
Ja.
Und wenn man das immer im Hinterkopf hat, dann ist die Welt eine andere.
Also man kann quasi nur bei der Kommunikation dann daneben liegen. Und da. Und wann lag der letzte Roman auf dem Nachtkastel? Einfach mal was Freude macht und was einen so ein bisschen mitnimmt in eine andere Welt. Mhm. Geht gerade gar
das
nicht.
Doch. Ich habe das Buch von Judith Holofernes gelesen, war auch nicht Roman. Und dann habe ich gelesen, was war das? T.C. Boyle auf alle Fälle, weil T.C. Boyle verschlinge ich immer. Mhm. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, was das letzte war. Im Moment, es liegt ständig da, aber ich habe es noch nicht geschafft aufzuschlagen, ist, wie heißt das neue, Blue Skies oder so?
T.C. Genau. Boyle, okay.
Ja.
Aber es ist schon so, dass diese Liebe zu den Büchern, die dich ja hoffentlich irgendwann mal in die Buchhandlung damals getrieben hat, nicht irgendwelche fremdgesteuerten Einflüsse oder Fremdeinflüsse, ist schon noch da. Also das ist schon immer noch was
Wichtiges. Ja, voll. Und wird auch zu den Kindern getragen. Ja. Also die lesen, also nicht beide, sondern die Große liest gerne, aber beide lieben Geschichten vorlesen ist das Größte.
Ja. Jetzt hast du natürlich gerade einen Namen genannt, der ist ganz interessant, Judith Holofernes.
Ja.
Tolle Sängerin, war bei Wir sind Helden, eine große deutsche Band, die du, glaube ich, auch sehr gemocht hast oder immer noch magst. Die Band gibt es nicht mehr, aber die Musik gibt es natürlich noch. Und Judith Holofernes erzählt genau in diesem Buch wahrscheinlich, das du liest, wie es bei ihr krachend gescheitert ist, mit Kind auf Tour zu gehen.
Mhm.
Ich habe das auch gelesen und ich fand es wirklich furchtbar, weil man da gemerkt hat, wie Judith und auch ihr Partner, der auch wie bei dir in der Band mitspielt, wie die einfach an ihre Grenzen gekommen sind und sich das erst so schön ausgemalt haben, Kind mit dem Nightliner und alles und so.
Ja, man stellt sich das
romantisch vor. Und die sind wirklich, kann man sagen, das hört sich blöd an, gescheitert. Also es ging einfach nicht. Ja. Sie ist krank geworden und das hat nicht funktioniert. Jetzt liest du so ein Buch oder hast zumindest auf dem Nachttisch liegen, weil du auch ein bisschen Angst hast, dass bei euch das zu so einer Überforderung führen könnte?
Nein, ich habe das Buch geschenkt bekommen von meinem Manager, von Marc. Mhm. Weil er auch wusste, dass ich Judith sehr gerne mag, dass ich Wir sind Helden früher sehr, sehr gerne gehört habe. Und weil er weiß, dass ich Kinder habe. Und dann sagt er zu mir, schau, die sagt auch, das funktioniert nicht. Und dann hat es mich natürlich brennend interessiert, was sie da schreibt. Und ich kann das so leider nicht unterschreiben, sozusagen, weil wir waren ja mit, also jetzt ist sie ja mittlerweile 7, die Große, aber mit Marina waren wir auf Tour, da war sie gerade mal so ein halbes, dreiviertel Jahr alt, da war meine Schwester mit als Babysitterin sozusagen, wenn wir auf die Bühne gehen, dann war sie nochmal mit, wie sie 2,5 war, da waren meine Schwiegereltern mit, also Oma und Opa, und es lief beide Male blendend. Also das war tatsächlich sehr romantisch, aber ich bin auch der Typ, ich komme runter von der Bühne und bin nicht voller Adrenalin und wie viele, sondern ich gehe runter von der Bühne, denke mir, ach schön war's und
okay.
Und fahre runter und bin die ruhigste Person.
Kannst die Welten also ganz schnell wechseln und musst nicht nur irgendwie auf die Party und die Party und so?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Das mag ich auch gar nicht. Aber es lief auch gut und ich glaube schon, also sie schreibt ja dann in dem Buch auch, dass sie, glaube ich, eben zu meditieren beginnt und was auch immer alles probiert. Ich mache das halt tatsächlich schon sehr lange, versuche immer in meiner Mitte zu sein und habe eben Jesper Juhl viel gelesen und bin einfach der Überzeugung, umso entspannter die Eltern sind und umso lockerer die das alles sehen, umso besser und ruhiger sind auch die Kinder. Und das merke ich bei meinen auf alle Fälle, weil es halt einfach, es ist alles entspannt und es geht alles, es lässt sich alles unter den Hut bringen, kann mich nicht beklagen.
Ja, sollst du ja auch nicht.
Hab keine Krankheiten oder so. Also es ist auch,
Nur interessant, dass du halt den Namen Judith Holofernes da jetzt ins Spiel gebracht hast, weil sie eben genau das Gegenteil erlebt hat, wo es dann wirklich sehr belastend wurde.
Sehr belastend, aber man muss auch dazu sagen, die waren ja auch mit beiden Kindern auf Tour. Wir waren nur mit einem Kind auf Tour.
Jetzt habt ihr aber auch zwei.
Genau, jetzt fahren sie auch nicht mehr mit. Okay. Aber nicht, weil ich das bei Judith gelesen habe in dem Buch, sondern, also das wird definitiv nicht gehen, das weiß ich ja. Die Große ist jetzt 7, die geht in die Schule, die kann ich nicht rausnehmen. Wir sind auf Tour, wenn eben mitten in der Schulzeit. Die Kleine kann auch nicht mit aus Fairnessgründen, weil sonst wäre Familien-Drama, wenn die eine zu Hause bleiben muss, die andere darf mit. Das Einzige, was halt jetzt schon natürlich anders ist, ist, dass einer von uns 2,5 zu Hause bleiben muss, beziehungsweise haben wir das so entschieden. Mhm. Und dadurch, dass das ja die Christina Stürmer ist, die auf Tour geht, werde ich nicht zu Hause bleiben, sondern der Oliver bleibt jetzt bei der Tour zu Hause. Okay. Also selbst entschieden und ihm geht's gut dabei.
Ja. Okay, aber ist doch gut, wenn ihr das zusammen entschieden habt. Mhm. Und dann ist es natürlich bei euch, glaube ich, und das war von Anfang an das Geheimnis, auch als deine erste Tochter auf die Welt kam, dass die Familie wahnsinnig viel auffängt. Ja. Du verstehst dich mit den Schwiegereltern
voll
sehr gut.
Ja.
Kommt ja auch nicht immer vor.
Nein, das stimmt.
Der Normalfall.
Ja. Nee, wir haben es auch bis jetzt geschafft, dass wenn wir wen brauchen für die Kinder, egal auf Tour oder wenn wir proben, jetzt gerade auch für das Album, was rauskommt, es waren immer Omas, Opas oder meine Schwester. Es war immer in der Familie. Wir haben noch nie jemanden von auswärts sozusagen gebraucht.
Ja.
Was mir sehr wichtig war und worauf wir immer sehr geachtet haben. Aber es ist eben auch, die wohnen alle irgendwo in der Nähe. Wir verstehen uns echt super mit beiden Elternteilen. Deshalb, also uns geht schon echt gut. Mhm. Also die machen uns das alles sehr leicht.
Aber ist jetzt natürlich auch total wichtig. Du kommst aus einer längeren Pause, kann man sagen. Da war Corona, dann ist eben deine zweite Tochter auf die Welt gekommen und da hast du dir auch Zeit genommen, was ja sicher euch auch richtig gut getan hat. Aber jetzt kommst du zurück mit dem MTV Unplugged-Album. Mhm. Es gab im Sommer diese beiden Abende in Wien, die für dich, glaube ich, was Großartiges waren. Da sprechen wir auch gleich drüber. Und kannst jetzt dann mit richtig gutem Gefühl da wieder auf Tour gehen. Trotz dieser guten Basis, bist du kribbelig? Bist du aufgeregt, weil es jetzt schon so lange her ist?
Ja, voll. Also es waren auch diese zwei Konzertabende im Wiener Volkstheater letztes Jahr im August. Das war wirklich wunderschön, aber es war gleichzeitig auch fast die Hölle für mich, weil ich so angespannt war. Ich war so nervös. Das war ein Konzert, also vor allem der erste Abend, eigentlich fast schlimmer wie das allererste Konzert 2003. Also das war so das erste Konzert in meiner Karriere sozusagen. Ich war so angespannt, weil halt so viel dran hängt. Weil das ist ein MTV Unplugged aufzunehmen, ist eben live einzuspielen. Das heißt, alles, also wir können da jetzt nicht 10-mal die gleiche Nummer spielen. Das macht, glaube ich, das Publikum im Saal nicht mit. Und dann gleichzeitig wurde das Ganze ja gefilmt. Das heißt, da waren echt viele, viele Menschen daran beteiligt. Und wenn ich da nicht kann oder krank werde, dann wäre das ja ein Desaster.
Du hast gut gemacht, du bist hinterher krank geworden.
Richtig, ich war dann, also erster Abend Konzert, zweiter Abend Konzert, dritter Abend flach im Bett für 3 Wochen.
Du bist die erste deutschsprachige Künstlerin, die ein MTV Unplugged-Konzert gemacht hat. Hätte ich gar nicht gedacht, weil hat sich komisch gelesen. Also, da wird's doch. Wir haben noch viele tolle Sängerinnen, Künstlerinnen, aber gab's noch nie.
Nee, also das war für mich auch sehr überraschend. Also das war sogar beim allerersten Gespräch mit MTV Deutschland. Haben halt mit den zwei Damen von MTV gesprochen und haben schon geredet über wen man als Gäste vielleicht einladen könnte. Und dann kam da so als Nebensatz so, ja, und du wärst auch die erste Frau im deutschsprachigen Raum, die das macht. Und ich, bitte wie? Und dann dachte ich so, aber es gibt Nena, es gibt Nina, also es gibt ja auch einige, die noch länger in dem ganzen Geschäft sind oder gleich lang wie ich. Und mir war das gar nicht so bewusst, weil ich hatte aber dann tatsächlich eben Sportfreunde Stille am Schirm und Sammy Deluxe und Fanta 4 sowieso in der Tropfsteinhöhle, Max Rabe und so. Aber dass es keine Frau gab, hat mich ein bisschen überrascht und dachte im gleichen Gedanken war sofort bei mir, okay, jetzt hast du recht.
Habt das aber den Druck auch immer noch ein bisschen erhöht?
Nee, das nicht.
Das nicht?
Nee.
Aber finanziell hing einiges dran?
Naja, finanziell, das klar, also so wie jede Albumproduktion kostet natürlich auch ein MTV Unplugged die Produktion was. Dieses Mal war es halt einfach ein bisschen was anderes, weil ich seit 2019 ja meine eigene Plattenfirma bin. Da ist der Vertrag mit der großen Plattenfirma ausgelaufen. Ich stand halt so vor der Entscheidung, mache ich selber, gehe ich wieder zu einer anderen Plattenfirma. Und ich war 17 Jahre lang bei der Universal, das erste Österreich und dann Deutschland, bin denen wirklich sehr dankbar, war auch eine tolle Zeit. Die letzten Jahre waren dann ein bisschen schwierig, weil man wächst halt immer mehr rein und hat halt immer mehr selbst eine Meinung und will machen und tun. Und dann war immer so dieses Gefühl, so man muss wegen allem und jedem immer 1000 Leute fragen, ob man das jetzt darf. Mhm. Das hat mich so gestört.
Mann. Ist eigene Meinung da gar nicht so gefragt? Oder?
Doch, aber es ist natürlich die Rechte an dem ganzen, an den Songs und an der Produktion liegen halt natürlich bei der Plattenfirma.
Ja.
Das heißt, wenn man dort unter Vertrag ist, dann muss ich halt natürlich auch fragen, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Musikerkollege fragt, hey, wollen wir zusammen was machen? Mhm. Dann kann ich nicht einfach sagen ja, sondern ja, ich muss mal mit meiner Plattenfirma reden. Mhm. Und das war so ein bisschen, keine Ahnung, das hat mich dann nach den 17 Jahren dachte ich so, cool, ich kann einfach jetzt machen, was ich will, muss niemanden mehr fragen. Und das war ein echt befreiendes Gefühl. Mhm. Und deshalb habe ich mich dann dafür entschieden, auch wenn natürlich mehr Risiko jetzt bei mir ist. Aber ich dachte, da sind 1-2 Leute draußen, die sich vielleicht die Musik noch anhören von mir, dass es sich lohnt.
Also wir hören jetzt mal rein in dieses MTV Unplugged Konzert. Da kannst du uns vielleicht auch sagen, ob das an dem ersten anstrengenden Abend war oder an dem schon entspannteren zweiten. Ich weiß nicht, vielleicht erkennst du es ja irgendwo an der einen oder anderen Stelle. Auf jeden Fall badest du in Applaus, deshalb es gibt jede Menge Leute, die dich hören wollen. Wir hören jetzt mal rein zusammen.
Da sind Millionen Lichter.
Na, Abend 1 oder Abend 2?
Ich glaube, das eine Bild war von Abend 1, dann kam eins von Abend 2. Nein, es wurde wirklich tatsächlich viel geschnitten. Was aber lustig war, ich habe mir am ersten Abend bei dem Song Bus durch London die Schuhe ausgezogen. Und dann kam der Regisseur raus und meinte, das muss man genauso machen.
Ja, natürlich.
Weil sonst ist ja alles...
Klar, sonst kriegt man es nicht zusammen.
Ja, das am zweiten Abend wieder genau bei der gleichen Nummer. Genau, aber weil sonst kann man schwer beim Schneiden.
Aber was man da, also wenn man jetzt die Bilder gesehen hat oder auch, man hört auch, dass da eine fantastische Atmosphäre ist und die Bläser und so, und das funktioniert natürlich alles wahnsinnig gut. Jetzt kommt das Album, mit dem du dann eben auch auf Tournee gehst. Und wenn du jetzt nochmal zurückschaust auf diese Zeit, auf diesen Druck auch auf, wir haben ja schon gesagt, auch finanziell, klar, du bist jetzt erwachsen, du bist frei, aber gehst dann auch mehr ins Risiko. Mhm. Hat sich's jetzt schon gelohnt oder braucht es noch ein bisschen?
Nein, es hat sich definitiv gelohnt. Einfach schon alleine dadurch, welche Leute ich kennengelernt habe und dass ich mit den Bläsern, mir waren ja die Bläser wahnsinnig wichtig. Mhm. Gerade bei so einem MTV Unplugged, dann eben, wie arrangiert man die Songs? Und viele haben dann gesagt, Streicher wären schon gut, wenn man so Unplugged spielen. Dann habe ich gesagt, aber das macht ja irgendwie gefühlt auch jeder. Und ich hätte gern Bläser. Und auch mit der Percussionistin, die Lucy, wahnsinnig tolle Musikerin. Auch die Versionen mit dem Vibraphon, das sie gespielt hat. Also es hat sich jetzt schon gelohnt, einfach dadurch, also ich habe die alle kennengelernt. Und das hat mir schon so, weiß ich nicht, auch wieder den Horizont geöffnet. Auch sich von diesen alten Versionen zu lösen, weil man ja so eingefahren ist von, wie nie genug klingt. Und das einfach mal wirklich abzulegen und nochmal von neu, von der Basis des Songs anzufangen und dem Song ein neues Gewand zu geben. Oder eben jetzt auch eben bei Millionen Lichter. Das ist schon eine Herausforderung gewesen, aber war super. Echt super.
Und dann war da ein alter Grantler da, aber natürlich ein großartiger, Wolfgang Ambros. Ja. Sag mal, wie ist das, wenn man bei Wolfgang Ambros anruft und sagt, du, ich hätte da so einen Plan.
So einen Plan,
komm doch mal vorbei. Oder also ruft man Wolfgang Ambros direkt an oder geht man da erstmal über vier Vorzimmer?
Nein, ich dachte am Anfang, ich rufe ihn nicht an, weil er wird es nicht machen. Und dann hat mir ein lieber Freund, Musikerkollege von mir in Österreich gesagt, wieso, na sicher, ruf ihn an, mehr wie Nasen kann er eh nicht. Und dann habe ich ihn angerufen, weil ich seine Nummer, warum auch immer, eingespeichert gehabt habe, ich weiß es nicht. Also anscheinend haben wir die irgendwann mal vor Jahren ausgetauscht. Und ich habe ihn angerufen und der war sowas von normal und, also, der Wolfgang ist der bodenständigste Mensch, den ich kenne und der ehrlichste. Also gerade in diesem Musikbusiness oder überhaupt, es gibt so wenige Menschen, finde ich, die das Herz auf der Zunge tragen. Und er sagt, wenn einem was nicht gefällt, das passt vielen nicht. Ich glaube, das sind dann die sagen, er ist ein alter, grantiger Mann.
Okay.
Weil er halt einfach auch, wenn ihm was am Keks geht, dann sagt das und dann zeigt, er kann das nicht verstecken, das geht nicht. Aber es ist aber dann auch so, wenn ihm was gefällt, und da gibt es eine Probeaufnahme von uns, das allererste Mal, wie wir probt haben bei uns im Lagerraum, und die höre ich so gern, sagt er ganz am Ende, sagt er, Leiband was, genau so machen wir's. Und wenn er sowas sagt, dann meint er es auch so. Mhm. Also es gibt so viele Menschen, das hat gar nicht mit der Musikbranche was zu tun, sondern so viele Menschen, die sagen, ja, super, was mir hat mir so gut gefallen. Und eigentlich so, es war okay, aber gut gefallen ist jetzt ein bisschen übertrieben. Und beim Wolfgang weiß man immer, wo man dran ist. Und das ist, finde ich, Gold wert.
Das heißt, er ist dann auch weil du gesagt hast, so bodenständig, keine Ahnung, er braucht jetzt nicht irgendwie das Hotelzimmer extra groß oder den Caterer, der sich nur um ihn. Also,
nein, gar nicht.
Sondern ganz einfach, ganz teamfähig.
Voll, also im Gegenteil eigentlich. Also wie wir geprobt haben, dachte ich so, da ist jetzt ja lang angereist, selber gefahren und jetzt, ob wir jetzt was essen gehen? Nein. Zwei Wurstzimmer. Dann hat ihm seine Frau zwei Wurstzimmer gebracht zur Probe. Und die, dann haben wir vorher probt, dann haben wir die Nummer gemacht, hat er gesagt, Urleibern, so machen wir's. Und dann hat er seine zwei Wurstzimmer gegessen und wir haben uns noch Geschichten erzählt. Und dann ist er wieder heimgefahren.
Großartig, oder?
Super, also wirklich, ja. Also Hut ab, toller Mensch. Wirklich.
Und nach den Unplugged-Konzerten in Wien gab es auch Würstel danach, habe ich gehört.
Ja, da war der Wolfgang nicht mehr dabei. Für mich gab es ein Würstel.
Der Würstel.
Ja, das war die am Würstelstand. Das war dann unsere kleine Aftershow-Party in kleinster Runde. Also da war dann wirklich nur mehr Teile von der Band. Und ich hatte vier so Backing-Sänger, die waren da auch dabei. Also das war super. So stelle ich mir das ja vor. Ich bin ja kein Freund von großen Partys oder Aftershow-Partys. Das mag ich alles nicht. Ich mag eigentlich keinen Smalltalk. Bin ich gleich bei Deep Talk dabei. Und das mag ich da sehr einfach, dass das eben dann in so kleiner Runde Würstelstand, das ist alles bodenständig, das ist zum Anfassen, das ist super.
Ist das immer noch so bei dir, dass du, also weil du sagst Smalltalk, du hast ihn gelernt natürlich, klar, im Lauf der...
Nein, den richtigen Smalltalk nicht. Ich rede jetzt, wir machen ja hier auch keinen Smalltalk.
Um Gottes Willen natürlich eben. Nicht. Nein, aber du hast natürlich gelernt, irgendwo hinzukommen und erstmal, du schüttelst fünf Hände und sagst ja. Hallo und so. Das beherrschst du mittlerweile natürlich einfach learning by doing.
Nein, da schiebe ich dann immer...
Aber du fühlst dich nicht wohl dabei.
Ich fühle mich überhaupt nicht wohl dabei und ich schiebe dann immer gerne so mein Manager, der Marc, der redet auch gerne und dann lasse ich den mal reden und ich oder meine Produktmanagerin, die Barbara, das sind so meine Schutzschilder, die gerne und ich sage mir immer so, ach, wenn ich jetzt irgendwen finde, den ich schon länger kenne oder wo man ein richtiges Gespräch führen kann, dann bin ich dort.
Ich finde es interessant, du warst ja früher auch auf der Bühne echt schüchtern. Mhm. Also wenn man das jetzt sieht bei diesem MTV Unplugged-Konzert, du moderierst das, du erzählst Geschichten, braucht so ein Konzert natürlich auch, dass man da viel kommuniziert. Am Anfang standest du auf der Bühne, hast die Lieder gespielt, hast mal Danke und toll hier
war
in...
Schon viel.
Wo bin ich gerade? Nein, hast du natürlich immer gewusst. Aber das war noch sehr, du hast dich wirklich auf die Musik konzentriert und hast eigentlich nicht gemocht, dazu zu sprechen und so ein bisschen das auch als Show zu begreifen.
Ja, es hat auch jetzt 20 Jahre gebraucht, dass
doch,
ich dann
MTV-Unplugged
machen
wie lange hat's
kann.
Gedauert?
Nein, weil, keine Ahnung, ich glaube 2006 oder 2007 wäre ich noch nicht so weit gewesen, so ein MTV-Unplugged zu machen, weil... also gerade eben, wenn man Unplugged spielt, dann ist das alles ja doch eher zerbrechlich. Man ist noch näher am Publikum dran und dann ist halt einfach die Kommunikation, ist eh so, wie wir am Anfang gesagt haben, so prinzipiell ist ja die Kommunikation alles. Aber also früher war, wenn ich gesungen habe, dann war ich da hatte ich Energie, da war ich sicher einfach, da wusste ich, das kann ich, also weil das Lied aus war. Danke. Also das ist... das hat sich zum Glück gebessert. Jetzt rede ich und rede ich und rede ich und höre nicht auf.
Das ist sehr angenehm. Naja, aber dann, wenn man sich dann nochmal zurückversetzt in die Zeit, du hast bei Starmania, eurem DSDS, kann man das sagen, hast du den zweiten Platz belegt. Den Erstplatzierten kennt schon keiner mehr. Ich glaube, der macht gar keine Musik mehr, oder?
Ich weiß nicht. Nein, der macht, glaube ich, keine Musik mehr. Michi hieß er.
Ja. Immerhin, das weißt du noch.
Ja, Tupnan mit Nachnamen, das weiß ich auch noch.
Da ist ganz viel über dich reingebrochen. Mhm. Und du hast wahrscheinlich gedacht, du gehst zurück in die Buchhandlung und machst so weiter. Und dann warst du aber in Österreich ein Star und alle wollten was von dir. Und dann aber mit dieser, weiß nicht, wie man es nennen soll, mit dieser Schüchternheit. Mhm. Du musst dich doch wahnsinnig unwohl gefühlt haben.
Mhm. Ja. Ja, das waren, also die ersten paar Jahre waren... Ich möchte sie nicht missen, weil ich habe sehr viel gelernt und mitgenommen für mein restliches Leben, aber es war nicht schön, würde ich sagen. Also es waren viele schöne Momente, aber da musste ich mal durch, also auch den Umgang mit Medien zu lernen. Und am Anfang, gerade in Österreich, dann kommst du von so einer Fernsehsendung, alle wollen tausend Dinge von dir wissen und man glaubt ja, wenn man gerade mal 20 ist, frisch gefangen aus einer Buchhandlung, grün hinter den Ohren, man glaubt ja, die Medien sind tatsächlich interessiert daran. Und also damals eben auch aus einer Castingshow kommend. Und ich habe dann alles erzählt. Und ich war damals auch mit einem anderen Teilnehmer liiert. Also wir haben uns halt in dieser Sendung halt gefunden und dann waren wir zusammen und dann haben wir fürchterlich so Fotoshootings auch gemeinsam gemacht. Für so eine Jugendzeitschrift in Österreich, die gibt es jetzt eh nicht mehr, aber und eben ein Interview zusammen und als Pärchen. Und natürlich war es dann so, dann war diese Sendung vorbei. Dann sind wir drauf gekommen, okay, gut, die Sendung war schon alles, was uns irgendwie verbindet, weil eigentlich passen wir überhaupt nicht zusammen. Trotzdem ist eine Trennung nicht schön, das wissen wir alle. Und dann wollten halt auch alle Medien wieder drüber reden. Und dann wollte ich aber nicht reden. Und musste aber irgendwie, weil ich habe ja vorher alles erzählt und jetzt auf einmal schweigen, auch komisch. Da habe ich viel gelernt. Mhm. Also jetzt ist so, jeder kann wissen, also es ist auch schwierig zu verheimlichen, dass der Oliver immer in meiner Band spielt und dass wir zusammen sind und zwei Kinder haben, aber ich werde meine Kinder nicht zeigen. Ja. Da gibt es keine Fotos oder einfach, ich habe gelernt, wo man die Tür sozusagen nicht mal einen Spalt öffnet. Vor allem bei bestimmten Medien.
Hättest du dir damals gewünscht, dass dich da jemand an die Hand nimmt?
Ja.
Früher und konsequenter an die Hand nimmt und sagt, bis hierhin und nicht weiter? Oder ist es halt so, wenn man zu Starmania geht, dass man dann halt auch so einen Teil seiner, jetzt nicht gerade Seele, aber halt doch was verkauft? Du hast auch mal gesagt, interessantes Zitat, du hast gemeint, bei so Shows wie Starmania, da braucht man eine Blonde, die gut aussieht und eine Tussi, damit auch mal Zickenterror ausbricht. Ich weiß nicht, blond bist du jetzt nicht? Warst du
blond
die Zicke?
Bin ich nicht. Nein, aber ich glaube schon, ich war die graue Maus.
Die graue Maus?
Die graue Maus war ich, glaube ich. Also das schüchterne Ding halt.
Okay.
Ich glaube schon, dass man gerade bei so einer Castingshow, es ist ja, klar geht es um Musik, aber eigentlich ist es ja eine Unterhaltungssendung. Ja. Und nur gut singen reicht halt dann nicht. Und jeder kriegt halt so eine Rolle. Und das können nicht alle gut singende, sympathische, bodenständige, was auch immer und graue Mäuse, sondern man braucht halt dann ein bisschen eine Diva. Man braucht eine schöne, vielleicht auch noch, weiß ich nicht, blond ist natürlich gut, blond war ich nicht. Dann braucht man ein bisschen einen Macho und einen, also es, ich glaube schon, dass das auch nach dem ausgesucht wird, dass eben alles bedient wird und dass man halt was zeigen kann, dass man unterhalten kann. Und wenn alle gleich sind, ist ja auch irgendwie...
Du warst die graue Maus, sagst du, deine Selbsteinschätzung natürlich nicht meine. Warst du dann mit dem Macho zusammen oder mit dem Schönling?
Ich war, glaube ich, mit dem Schönling zusammen. Würde ich so sagen. Tatsächlich.
Ist schon lange her.
Das ist lange her. Er hat auch mittlerweile Frau, er hat auch, glaube ich, zwei Töchter oder hat er drei. Also er hat auf alle Fälle auch seine eigene Familie. Wir haben kaum noch Kontakt. Also es ist auch...
alles in Frieden.
Alles in Frieden. Es ist auch, es ist so wie es ist auch echt gut. Also wir hätten auch so gar nicht zusammengepasst. Keine Gemeinsamkeiten sonst.
Aber du hast gesagt, da hätte vielleicht eine konsequentere Hand gefehlt, die da ein bisschen sagt, du bis hierhin und nicht weiter. Andererseits merkt man dann natürlich auch, Mensch, mit dem Madel, da kann man Geld verdienen.
Naja, klar.
Und dann schickt man dich vielleicht halt manchmal auch doch ein bisschen mehr ins und durchs Feuer, als gut getan hat. Bist du da mit manchen noch Gram heute, weil du sagst, das war nicht fair?
Nee, eigentlich nein, bin ich nicht. Also man muss auch dazu sagen, ich kam aus der Castingshow, hatte dann ein Management, wahrscheinlich hätte man sich da besser absprechen müssen. Da habe ich halt manche, also gerade bei diesem Jugendmagazin, die haben halt da, keine Ahnung, da saß ich in einem roten Korsett auf einem Schlitten. Damals war, da gibt es Poster davon. Aber was ich mir wirklich, was echt toll gewesen wäre, wenn in der Castingshow, das ist eigentlich noch viel wichtiger als danach, dass da sowas wie, weiß ich nicht, eine Psychologin oder was da ist. Weil du musst ja auch als junger Mensch mal mit dem Ganzen umgehen lernen und dass man nicht von heute auf morgen, also das zur Selbstüberschätzung und glaubt dem, hey, jetzt bin ich, ganz Österreich liebt mich und ich bin Geister. Also da hatte ich einfach so meine Familie, die auch sehr, wir wohnen am Land, meine Eltern sind auch sehr, sehr schüchtern, auch heute noch, und die haben mich nie am goldenen oder silbernen Tablett einfach herumgetragen. Mhm. Es war immer das normale.
Das heißt,
alles.
Du warst da nicht so wirklich gefährdet,
abzuheben.
Ja. Viele andere schon und leiden vielleicht bis heute drunter.
Also das finde ich schon, also das würde ich, keine Ahnung, also Das hätte ich mir wirklich gewünscht. Mhm.
Dass die da ihre Verantwortung auch ein bisschen, also sich der Verantwortung bewusst sind.
Ja, weil halt einfach, du wirst da ins kalte Wasser geworfen. Es war ja auch die erste Staffel, muss man auch dazu sagen. Das heißt, keiner wusste, was passiert. Mhm. Und dann eben erste Staffel in Österreich, das ging ja echt durch die Decke. Das hat ja, glaube ich, jeder gesehen. Es gab Starmania, hieß das ja damals. Mhm. Es gab Starmania-Partys. Wie ich dann danach aufs Land, also ich bin ja dann von meinen Eltern ausgezogen, nach Wien, 2 Jahre später aufs Land, da wo ich jetzt auch das Haus habe, also noch immer wohne. Und da war meine damalige Nachbarin eben am Land, die hat gesagt, die hatten da eben Partys. Die haben Freunde, Family alle eingeladen, gegessen, Chips, Bier, Wasser vor dem Fernseher und haben, ich glaube, ganz Österreich hat das geschaut und gewotet. Und jeder, genau, dank mir bist du so weit gekommen. Ja, ja. Ich habe also, damals angerufen.
Aber man hat damals gar nicht gewusst, welche Ausmaße das annimmt, welche Dimensionen.
Mhm. Genau.
Jetzt sagst du, du warst damals so bodenständig und deshalb nicht in Gefahr abzuheben. Man hat aber auch gehört aus deinem Elternhaus und aus der Familie, dass du eine ziemlich rebellische Phase auch hattest.
Ja, bodenständig.
Aber davor. War die vorher?
Die war davor, ja.
Das einfach losmarschiert ins Tattoo-Studio und mal gesagt, so, hier, macht mal.
Piercen, alles. Ja, ich glaube, meine Eltern hatten es so nicht so leicht. Also jetzt, wenn man selber Mama ist, dann versteht man auf einmal die Sorge. Aber ich glaube, es war wie, also ich habe nie was Schlimmes getan.
Ja.
Also es war immer, also ja, klar, ich bin tätowieren gegangen, aber ja, natürlich habe ich mich aber auch informiert und dass da nicht irgendwie irgendwo auf der Straße einer reinhämmert, sondern das wurde auch desinfiziert und so. Aber trotzdem, eigentlich bin ich so der Überzeugung, ich war eine normale Jugendliche.
Ja.
So alles, was die Eltern als gut empfinden, habe ich als nicht gut empfunden. Und wenn die sagen, so und so gehört das und das ist schlauer, dachte ich, nee.
Die Phase braucht es, glaube ich. auf die kannst du dich auch schon freuen.
Ja, und, ich habe
und jetzt aber, glaube ich, du hast ja gesagt, verstehst dich unheimlich gut mit deinen Eltern, auch mit den Schwiegereltern. Ja. Sprich, du bist dann wieder, hast dann doch erkannt, dass die ein paar Sachen ganz vernünftig gemacht haben.
Ja, ja. Nein, genau. Wenn man älter wird, dann erkennt man das auf einmal. Und dann weiß man das auch auf einmal so zu schätzen.
Mhm.
Und was so Mama und Papa alles gemacht haben und getan haben. Und da versteht man auch manchmal, wieso, dass sie dann geschimpft haben. Und wieso das dann ein bisschen wilder lief und so. Genau, aber das, wie gesagt, das kommt dann leider erst im Alter.
Mhm. Was dann, glaube ich, auch für deine Karriere, ja, zumindest was war, von dem du dich befreien musstest, war immer dieser Stempel dann, Casting, Show, Musik, Act. Und das waren ja immer die, wo man sagte, naja, ist ja nicht so richtig, ist ja so ein bisschen Plastik. So,
ja, die kann ja nicht singen.
So. Ja, genau, das ist so ein Fernseh gemacht. Wann konntest du das ablegen? Kam das mit dem Erfolg in Deutschland, dass dann irgendwie Österreich gemerkt hat, hey, kann ja doch wirklich was?
Ja, das war tatsächlich so. Also es war zu Beginn, es kamen ja Leute zum Konzert. Es war nicht so, dass ganz Österreich gesagt hat, oh, die kommt von einer Castingshow, die kann nichts. Aber so gerade in der vielleicht ein bisschen, also nicht kredibleren Musikbranche, aber so in der Musikbranche so, ja, ist ja eben, kommt von einer Castingshow und das ist ja alles, das kann ja nicht so toll sein. Und das war dann tatsächlich so, dass 2 Jahre später, glaube ich, war es, kam dann Schwarz-Weiß in Deutschland raus, das Album.
Mhm.
Und als erste Single, die durch die Decke ging, war es wieder Ich lebe. Und dann habe ich ja 2006
den... Also Ich lebe, mit dem du auch bei Starmania eben...
Also nach Starmania war die erste Single in Österreich danach, genau.
Ja.
Also war es wieder die gleiche Nummer, die sozusagen die Karriere irgendwie gestartet hat. Und damals habe ich dann 2006 den Echo bekommen in Deutschland, den nationalen Echo noch dazu.
Mhm.
Das sorgte für sehr großen Aufruhr in Österreich, weil warum nationalen Echo in Deutschland, wenn sie doch unsere Christina ist?
Jetzt dann doch. Ja,
genau. Und das war aber dann so, dass einfach durch diesen Erfolg in Deutschland, der ja ohne der Castingshow war, sondern wirklich viel durchs Live-Spielen. Wir haben dann die deutsche Plattenfirma auch zu dem Konzert in Österreich eingeladen, dass die sehen, was da eigentlich abgeht, obwohl es nur eine Stunde Flugzeit entfernt ist. Und man kannte mich ja in Deutschland noch gar nicht. Und in Österreich und Wien kamen 11.000 oder 12.000 Leute zu dem Konzert. Und das schwappte dann schon nochmal nach Österreich. Also ich hatte so das Gefühl, dass wenn man jetzt alle in einen Topf wirft, natürlich in Österreich sich gedacht hat, ach so, na warte mal, wenn die Deutschen die super finden, vielleicht kann die ja doch was. Und das hat mir auf alle Fälle in Österreich geholfen, dass dieser Castingshow-Stempel weg war. Oder halt weg war. Ich rede ja jetzt auch drüber, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass ich dabei war, aber... Ja. Ich bin froh, dass ich nicht mehr auf das reduziert werde.
Mhm. Naja, ist jetzt 21 Jahre her.
Ja,
also. Das wär traurig, wenn da immer noch der Stempel zu sehen wäre. Macht es für dich eigentlich einen Unterschied, in Österreich oder in Deutschland zu spielen? Musst du dich verstellen hier in Deutschland? Kannst du in Österreich echter sein?
Echter? Nein, also mittlerweile nicht mehr. Früher war es so, dass ich in Deutschland versucht habe, mehr Hochdeutsch zu sprechen, weil... Ich so merkte, die ersten paar TV-Sachen, die ausgestrahlt wurden, waren mit Untertiteln.
Wirklich?
Ja, und ich dachte so, das möchte ich nicht. Und dann habe ich halt versucht, mehr nach der Schrift zu sprechen, was aber natürlich total gekünstelt geklungen hat, weil es halt eben so sehr wie runtergelesen geklungen hat. Und jetzt mittlerweile habe ich so einen Mischmasch. Also man hört ja den Österreicher raus. Aber du verstehst mich ja trotzdem ganz gut.
Sehr gut.
Eben. Und in Österreich rede ich aber genauso.
Ja.
Und das ist fein für mich. Und die verstehen mich auch und das ist alles gut. Und ich bin eigentlich, nein, ich bin dort und da eigentlich immer, ich muss nicht drüber nachdenken, bin ich jetzt in Deutschland, muss ich so sein, muss ich in Österreich so sein? Zum Glück nicht. Ja.
Und wenn du jetzt zu Hause bist, also wie gesagt, jetzt beginnt ja dann der große Rummel, Promo und dann die Tour und da bist du viel unterwegs und machst das natürlich auch mit allem Herzblut. Mhm. Aber wenn du zu Hause bist, ich glaube, ihr wohnt wirklich am Land.
Ja, am Land.
Am Land. Und da, wie
Land. Mit Land, Land.
Am Land. Ja. Nimm uns da mal zumindest so ein bisschen mit. Was ist da? Großer Garten oder Landwirtschaft? Oder was
macht das nicht?
Das nicht.
Nein, wir haben ein Haus mit einem wirklich großen Garten. Wir haben einen Gemüsegarten, der aber leider gerade so ein bisschen brach liegt, weil wir ihn umgebaut haben, weil wir ihn eigentlich größer haben wollten. Und die Hochbeete mussten wir deshalb versetzen und ausräumen. Jetzt sind die leer und das nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Und ich habe halt jetzt früher nicht so viel Zeit gerade, dass ich das mache. Und ich mache es aber so gerne. Und was haben wir noch?
Aber der Olli hat doch jetzt dann Zeit.
Vielleicht aber der hat ja doch zwei Kinder auch noch.
Ja, stimmt.
Und dann ist er im Studio und mischt und produziert und vielleicht haben Oma und Opa Zeit.
Aber hier gibt es doch immer jemanden, den man anrufen kann.
Ja, das stimmt.
Und sagen, wir müssen da.
Das stimmt. Ja. Genau, aber wir sind da am Land und man hört die Vögel zwitschern, man hört die Frösche quaken vom dritten Nachbar, glaube ich, vom Nachbarsgarten. Es ist sehr ruhig.
Du warst auch in Wien, hast in Wien gelebt und auch in Berlin, glaube ich, eine Zeit.
Genau, für zwei Jahre eigentlich jeweils.
Und so wie du jetzt gerade mit durchaus glücklichem Glanz in den Augen vom Land erzählt hast, heißt das war nichts. Warum hat es dich da nicht gehalten?
Der Anfang war immer schön und aufregend. Und
hast, hast du damals gedacht, jetzt bin ich eine Größe in der Musikbranche, da muss man nach Wien. Muss man nach Berlin. War das so ein bisschen auch ein Druck?
Nein, Wien war natürlich, ich wollte, also durch diese Castingshow und dass das dann halt irgendwie durch die Decke gegangen ist und dann meine Musiker waren in Wien und Proben für die Tour und so weiter, das macht halt natürlich alles einfacher, wenn man in der Nähe wohnt. Und ich dachte, jetzt ist an der Zeit, von zu Hause auszuziehen. Und ich war 20, also es war jetzt auch nicht zu früh. Und da hat mir mein damaliges Management geholfen, eine Wohnung zu suchen. Das war so eine kleine, ich glaube, 60, 70 Quadratmeter Wohnung. Und das war eigentlich schön. Ein bisschen eine komische Gegend von Wien, würde ich keinem raten, aber so vom Land kommen, ein bisschen milde Gegend. Also, ne? Und dann bin ich innerhalb von Wien nochmal umgezogen. In eine feinere Gegend, Dachgeschosswohnung, dachte ich so, jetzt kann ich es mir leisten. Aber also es war prinzipiell alles nichts für mich. Da war es wahnsinnig brütend heiß. Da war ich eine tolle Wohnung. Wow. Und es war halt ständig laut.
Ja.
Es war, wenn du den Nachbarn husten hörst, weil es im Innenhof so hallt und die Jalousien und die Rettung fährt vorbei und ständig ist irgendwas. Da war die Wohnung relativ nahe am Gürtel. Das heißt, da sind viele Autos unterwegs in Wien. Genau, und dann sind wir aufs Land. Genau, der Oliver und ich. Und irgendwann war dann eine Zeit, so 2010, da eben mit dem Album Ich höre auf mein Herz auch schon beginnen. Da war der Christian Neander, der Produzent, Gitarrist von Selig, hat auch sein Studio in Berlin. Und da fand ich einfach Berlin total reizvoll. Mhm. Und da haben wir uns auch eine Wohnung in Berlin irgendwie also gemietet. Und da war ich sehr oft. Also ich war jetzt nicht fix dort, aber wirklich sehr, sehr oft. Wir haben immer so am Wochenende Konzerte gespielt und dann bin ich oft dann unter der Woche hin, auch zum Leben, Songs schreiben und so weiter, weil dort halt mehr los ist. Mhm. Und die bunte Stadt Berlin, das war auch da zu Anfang sehr toll, weil ja, auch irgendwie, man kann jederzeit raus, die Stadt, die nie schläft, so gefühlt. Mhm. Und bei uns zu Hause da... Da klappen sie die Bordsteige, also die Gehsteige. Wie sagt man bei euch? Bordstein?
Gehsteig. Gut, alles. Gehsteig. Geht alles.
Da klappen die den Gehsteig um 18 Uhr irgendwie hoch, mhm, und man sieht keinen mehr. Das ist halt in Berlin nicht der Fall und das war natürlich toll. Und man, ja, kann dann am Abend Freunde treffen. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich jetzt ein Bier trinken kann oder nicht, weil ich kann mit Taxi nach Hause oder mit, boah, irgendwie komme ich nach Hause und, mhm, ich muss immer mit dem Auto fahren. Das ist bei uns am Land halt anders. Mhm. Wenn wir nach Wien fahren, Freunde treffen, einer von uns kann halt nichts trinken. Also nicht, weil wir so viel trinken würden, aber trotzdem mit ein, zwei Bier fahren wir dann nicht mehr. Genau, und das muss man dann immer bedenken. Es war schon toll in Berlin, aber auch da irgendwann zu laut, zu bunt, zu, ja, alles, zu...
Interessanterweise, oh, beides Städte, in denen man, mhm, sich hervorragend schlecht behandeln lassen kann.
Ja.
Also die, ja, wenn man mal so richtige das Berliner auch trifft, die können einen extrem kalt stellen, mhm, im Servicebereich.
Ja, das heißt, aber in Restaurant Wien, hallo.
Und in Wien sagt man ja, da zahlt man dafür, dass man schlecht, genau, behandelt wird.
Der Touri, der Tourist, der möchte ja auch schlecht behandelt werden, weil er ja den Wiener Charme.
Genau. Ja, genau. Ja. Aber es ist eine tolle Stadt. Also
ja,
ist,
schön.
Ja.
Also Wien ist wirklich, also eigentlich sehr, sehr lebenswert. Mhm. Also wahnsinnig schöne Stadt. Aber trotzdem bin ich froh, wenn ich aufs Land fahren kann und, mhm, und dort schlafen kann dann.
Kannst du jetzt nochmal ein bisschen durchatmen eigentlich? Bis, ich glaube, im April geht dann die Tour, mhm, los.
Genau.
Willst du da nochmal durchatmen oder, mhm, jetzt einfach Augen,
ja, das
zu?
Das Schöne durch? Ist ja, ich bin ja meine eigene Chefin.
Oh ja.
Das heißt... Ich kann mir alles selber einteilen. Mhm. Jetzt geht es eigentlich direkt nach der Promo, also nach der Interviewreise, geht es dann gleich direkt in die Tourproben mal rein. Dann fangen wir mal an. Aber dann sind bei uns Osterferien.
Mhm. Da.
Und jetzt als Mama,
da ist man
Osterferien ist, ja, Sperre, Arbeitssperre. Mhm. Also nicht ganz, aber halt keine Proben, keine Promo oder sonst irgendwas, da ist Durchatmen auf alle Fälle angesagt. Dann nochmal kurz proben, nochmal auffrischen, mhm, und dann fahren wir schon los.
Osterferien, schaffst du das eigentlich dann, gerade als eigene, seine, mhm, eigene Chefin, dann auch, mhm, wirklich dich rauszunehmen? Oder ist, nee, dann doch mal noch,
nee,
mach mal nur kurz ein Telefoninterview, komm hier noch,
ach,
kurz
so,
und da noch. Oder kannst du dann wirklich sagen, jetzt nochmal Mama und dann geht's wieder weiter?
Na, ich kann das schon ganz gut, aber natürlich Laptop, also das Internet schläft ja nicht.
Ja.
Das hat keine Osterferien.
Mhm.
Also da bin ich schon immer wieder on. Aber das stört mich auch nicht. Aber ich will jetzt zum Beispiel nicht wegreisen. Ich mag keine Termine haben, dass ich irgendwo wegreise. Ich mag bei meinen Kindern sein. Und die spielen ja auch mal alleine. Also ich muss sie jetzt nicht 24 Stunden da die ganze, mhm, Zeit bespaßen. Und da kann man dann immer gut arbeiten. Oder außer man muss mitspielen. Man will mitspielen. Weil manchmal ist es nämlich ganz schön, wenn man einmal ein Duplo-Haus baut.
Ja.
Auch eben, genau, eben zum wieder wegkommen von diesem, man redet, also gerade jetzt, ich rede viel über mich selber, dann sind wir auf Tour, da geht's, dreht sich auch immer alles um mich.
Mhm.
Deshalb ist es für die Erdung und für die innere Mitte ganz wichtig, auch, ja, ein Duplo-Haus zu bauen.
Mal so ein Tag ohne sich selbst wäre mal schön.
Ja.
Christina, ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir jetzt sowohl für zu Hause, mhm, als dann auch für die Tour ganz viel Freude. Wir freuen uns, dass du wieder da bist,
mhm, vielen,
und dass es jetzt
Dank,
wieder,
ja,
losgeht. Danke dir.
Dank.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.